Auch alle die, die nicht da sind, auf den leeren Stühlen begrüße ich auch, wo immer ihr seid. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch hier um mich herum sitzen, so wie zu Jesu-Zeiten. Jetzt bin ich nicht Jesus, vielleicht sitzt ihr deswegen so weit, aber ich habe heute geduscht, ganz ehrlich. Ich hoffe, es geht euch gut am Anfang dieses Jahres. Wer ist denn froh, dass das alte Jahr vorbei ist? Gibt es jemand? Nein, ihr seid nicht ehrlich. Das heißt, ihr hofft wirklich von Herzen, dass es ein gutes neues Jahr wird? Ja? Gut, ich nehme das, die zwei Amens mal für wahre Münze. Ich weiß nicht, was dieses Jahr 2023 für uns bereithält. Und ich nehme an, dass auch unter uns sonst keiner das weiß. Aber egal, ob deine Pläne sich dieses Jahr erfüllen oder nicht, es hängt nicht von deinen Umständen ab, sondern von der Perspektive, die du hast. Du kannst in dieses Jahr reingehen mit einem Herzen, das sich zusammenzieht, mit Augen der Furcht dieses Jahr anschauen, oder du kannst dieses Jahr durch Augen des Glaubens ansehen. Der Weihnachtsmarkt ist immer nur in einer bestimmten Zeit im Jahr. Eine Pfingstgemeinde gibt's nicht nur zu Pfingsten, oder? Wir sind eine Pfingstgemeinde und falls du das noch nicht wusstest, wir glauben, dass der Heilige Geist heute genauso wirkt wie damals zu der Zeit, als die Apostelgeschichte geschrieben wurde. Ja? Ihr seid nicht so sicher. Amen, ja. Zumindest wünschen wir uns das. Und ich möchte gerne mit euch heute mal hineingehen in dieses Jahr oder den Blick. Letzte Woche hat Harald über den Kampf des Glaubens gepredigt. Und er will ja nochmal weitermachen und ich dachte mir, wenn er schon nicht da ist, dann nutze ich die Gelegenheit und versuche mal ein paar praktische Aspekte davon mit euch zu teilen. Es gibt ein großes Vorbild für mich und vielleicht auch für dich, wenn du die Bibel liest, wo es um Situationen geht, die so und so hätten ausgehen können und wo ein Teil der Leute gesagt hat, das ist mir zu risikoreich, das ist mir zu, das habe ich nicht im Griff. Und wo andere, meistens nur sehr wenige, sagten, ey, wenn Gott das gesagt hat, dann können wir das tun. Und eine von diesen Begebenheiten möchte ich mit euch mal ansehen heute. Und da geht es um diese Spione, die Mose gesandt hat in das verheißene Land, um rauszufinden, wie es denn da aussieht, was die Situation ist. Und ihr kennt das alle, bin ich mir sicher, diese Geschichte. Brauche ich nicht so in die Tiefe gehen. Aber alle 12, die von jedem Stamm einer, die dahin geschickt wurden, kommen zurück und jeder hat was zu erzählen. Natürlich, sie haben was gesehen, worauf sie ja die letzten 2 Jahre in der Wüste dringendst gewartet haben. Was wird das jetzt sein? Stell dir das vor, du kommst aus Ägypten raus mit deinem Volk, du erlebst Gottes Handeln, dann läufst du spazieren in der Wüste, hast alle interessanten Punkte gesehen, die man so abhaken kann auf der Tourikarte. Und irgendwann sagt Mose, so, jetzt ist Zeit, dass wir mal schauen, was das verheißene Land für uns vorbereitet hat. Dieses verheißene Land hatte alles, was das Volk begehrte. Alle 12 kommen zurück. 10 davon kommen mit einem Bericht von Furcht zurück. Und nur 2 kommen mit einem Bericht des Glaubens zurück. Schon eigenartig. Und ich möchte da gern mal mit euch ein bisschen reingehen, was dann das mit uns heute zu tun hat. Die 2, die mit dem Bericht des Glaubens zurückkamen, waren die einzigen ihrer Generation, die tatsächlich in das verheißene Land reinkamen. Die anderen starben alle in der Wüste. Das war von Gott nicht so vorgesehen gewesen. Er hatte nicht damit gehofft, gerechnet oder es war nicht sein Anliegen, dass da eine Aussondierung passiert, sondern das ganze Volk sollte reingehen. Aber es kam nicht dazu und es war eine katastrophale Situation. Und genauso wie die Leute in dieses unbekannte Land gingen, so gehen wir in ein unbekanntes Jahr. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, die dich zurückhalten. Und wo du sagst, meine Erfahrung lehrt mich ja so ein bisschen für die Zukunft. Da ist vielleicht dein Dienst am Stagnieren, den du getan hast. Gute Ausrede, waren ja jetzt ein paar Jahre Corona mit all den Beschränkungen, da ging's nicht mehr weiter. Irgendwie stecke ich fest. Vielleicht hat sich dein Horizont verkleinert wegen der letzten 2-3 Jahre. Und dein Weitblick, den du mal hattest, den hast du nicht mehr. Und irgendwie ist dir was verloren gegangen von dem Vorwärtsdrive, den du vielleicht vorher hattest. Vielleicht gibt's in deiner Familie Menschen, die du von Herzen liebst, aber die treffen dauernd die falschen Entscheidungen. Und irgendwie empfindest du, dass sie sich eigentlich immer mehr von Gott entfernen, obwohl du jetzt Jahre dafür betest. Vielleicht ist in deinem Herzen ein Wunsch, etwas zu tun im Reich Gottes, in seiner Welt, und du hast das Gefühl, dass das immer weiter weggeht. Deine Verpflichtungen halten dich zurück. Du hast keine Chance mehr, das überhaupt tun zu können. Und noch schlimmer, du wirst immer älter. Oder es ist eine Krankheit, wo du sagst, oh, ist da irgendwas? War bei der letzten Untersuchung das jetzt etwas Bleibendes oder geht das wieder weg? Oder meine Nachbarn, die? Es gibt unendlich viele Gründe, weshalb man Furcht bekommt. Die Gründe, die die 10 Spione, als sie zurückkamen aus dem verheißenen Land, den Leuten erzählten, die waren fast nicht alle von den Haaren herbeigezogen. Ja, weißt du so? Ja, deswegen fiel es mir nicht ein. Es waren tatsächliche Gründe. Und es gibt eine Menge Gründe, weshalb du 2023 mit Beklemmung und mit Unbehagen ansehen kannst. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist so. Aber Gottes Sicht für sein Volk war damals nicht, ihnen ein Paradies zu geben, das sie als Paradies erhalten, sondern sie in ein Land zu bringen, das ihnen gehören wird, um es zum Paradies werden zu lassen und der ganzen Welt die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Und dasselbe gilt für dich und für mich und für uns als Gemeinde, für uns als Gruppe, als Familien. Gott hat dich nicht gemacht, damit es dir gut geht und du jetzt sagst, so, 1, 2, 3, alles ist meins, sondern er hat dich berufen, seine Herrlichkeit nach außen zu tragen. Und dafür muss etwas von Gott in uns sichtbar werden. Und das tut er, wenn man erkennen kann, dass es nicht aus dir passiert ist, sondern durch ihn. Ein ganz einfaches Rezept und so schwer umzusetzen. Ich möchte mit euch aber mal eine Frage noch anschauen. Was ist denn das verheißene Land eigentlich? Für die Israeliten damals wussten wir, das war ein Gebiet, in dem sie wohnen sollten und das sie kultivieren sollten, wo sie leben sollten. Was ist es denn für uns, für dich und für mich? Ich möchte dir eine ganz einfache Antwort darauf geben. Das verheißene Land in deinem Leben ist das, wofür Gott dich berufen hat. Zuallererst mal bist du überhaupt erschaffen worden, um Teil der Familie Gottes zu werden. Um mit Gott zusammen zu sein. Gott wollte Familie. Deswegen bist du da. Und er zieht dich an sein Herz. Er möchte, dass du ihn kennenlernst, wie man das in einer Familie tut. Herzlichkeit miteinander zu erleben. Und das Zweite, er möchte durch dich seinen Namen groß machen. Andere Menschen dazu bringen zu der Familie Gottes, aber auch das wieder aufrichten, was durch Sünde in dieser Welt kaputt gegangen ist. Und das gilt alle Bereiche der Gesellschaft. Das gilt für alle Bereiche, die du dir ausmalen kannst auf diesem Planeten hier. Und du hast da drin eine Berufung, die so speziell ist, dass Gott genau dich dazu braucht. Er hat dich nicht als, die auch noch, geschaffen, sondern er hat dich geschaffen und hat gesagt, ich kannte dich schon, bevor du überhaupt gezeugt wurdest. Diese Berufung ist dein verheißenes Land. Und dein Lernen als Kind Gottes ist, immer besser zu hören, was der Vater im Himmel sagt, wer du bist, wofür er dich berufen hat und was er durch dich tun möchte. Das ist ein Prozess. Und das ist Abenteuer pur, weil in deinem Leben, in deinem Inneren sehnt sich alles nach Gemeinschaft mit dem Vater. Das kannst du durch nichts auf dieser Welt füllen. Es gibt nichts, das dir das geben kann, nach was dein Herz sich wirklich sehnt. Alle anderen Dinge sind Abbilder von dem Großen, was bei Gott ist. Annahme von Menschen, Glück, sich wohlfühlen, Frieden und so. Aber das Eigentliche ist die enge Beziehung mit dem Vater und was Gott für dich als Plan gedacht hat. Und das, da müssen wir uns dieses Jahr ein bisschen mal rütteln und sagen, Herr, wofür sind wir in diesem Jahr? Wieso leben wir nicht 500 Jahre früher, sondern jetzt? Was hast du für uns vorbereitet? Was möchtest du tun durch mein Leben in diesem Jahr? Die Furcht dieser Spione hatte gravierende Auswirkungen, nicht nur auf ihr eigenes Leben, sondern auf das ganze Volk, wie wir wissen. Und ich möchte dir ein paar Punkte geben, was Furcht in unserem Leben tun kann, aber auch, was der Glauben dann bedeutet. Das Erste, ist, widersprüchliche Informationen stressen uns. Diese Spione gaben ganz unterschiedliche Geschichten weiter. Wir lesen mal, was sie da beschreiben. Im 4. Mose steht es: Wir haben das Land durchzogen, in das du, Klammern Mose, uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt, also alles im Überfluss hat. Sieh hier seine Früchte, und die haben diese riesigen Weintrauben und alles gemacht, was die Leute in der Wüste 2 Jahre überhaupt nicht mehr gesehen hatten. Das war einfach irre für die. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Die Anak-Söhne waren Riesen. Weiß nicht, vielleicht so wie ich oder noch größer. Aber die Leute des Volkes Israel waren ein bisschen kürzer. Und die haben gedacht, die schaffen wir nie. Das verheißene Land hatte alles, was das Herz begehrt. Aber weißt du, Furcht setzt das Aber in die Mitte des Berichts. Es ist nicht so, dass sie sagten, da ist nichts Gutes. Nein, nein, das ist super. Das verheißene Land in deinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde ist mega cool. Das ist super. Aber wenn dann nicht die ganzen Hindernisse wären, die ganzen Riesen, die befestigten Städte, wir sind überhaupt nicht geübt im Einnehmen von Städten. Wir haben aber gar keine Ahnung, wir verstehen ja nicht mehr, was die labern, die reden eine andere Sprache. Dieses Aber muss aus deinem Wortschatz raus, deinem geistlichen Wortschatz. Ich gebe dir ein anderes Beispiel noch, dann kennst du das im Positiven. Petrus und die Jünger waren auf dem See, fuhren da rüber mit dem Boot und dann kommt nachts plötzlich Jesus über den See rüber und die erschrecken. Ey, ich würde auch erschrecken, wenn da einer übers Wasser zu mir käme ans Boot. Und Jesus sagt dann von der Ferne schon, habt keine Angst, ich bin's. Petrus, etwas vorlaut, aber rustikal im Gehen, er meint, Herr, bist du es? Befiehl mir, zu dir zu kommen. Wir wissen, dass er dann ging. Und Jesus sagt, ja, er kann's kommen. Aber dieses, bist du es, ist immer die Frage vor jedem Schritt des Glaubens. Wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dann hast du immer diese Frage, bist du das Herr, der das mir sagt? Ja? Wenn etwas ansteht, wo du gehen sollst, oder du meinst, dass du gehen sollst, ist das wirklich von dir? Ja, warum denn? Ja, weil Furcht normal ist. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Er hat nicht gesagt, Christen haben keine Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr, bist du das? Dann bestätige dein Wort nochmal, damit ich zu dir kommen kann, damit ich tun kann, was du gesagt hast. Wenn Gott dich gebrauchen soll, musst du die Ausreden loswerden. Ich weiß, das Land ist ja ganz gut, aber wenn da nicht so viele Hindernisse wären, so viele Schwierigkeiten. Gott braucht dich nicht für einen Pfad, den jeder Hinz und Kunz gehen kann, sondern er braucht dich, um eine Frau, ein Mann Gottes zu sein, der im Glauben geht. Dafür braucht dich Gott. Ein anderer Punkt, was Furcht tut, ist, wir entwickeln eine Mentalität der Bedürftigkeit, der Entbehrung, Unterversorgung, Knappheit. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir alles nicht haben, schau mal, was die hier berichten da, die Spione. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß. Und ich bin sicher, die standen nicht so da, sondern die haben das dramatisch dargestellt. Und gut befestigt. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Da ist gar kein Platz für uns. Das ist ja alles schon besetzt. Herr, wo sollen wir denn hingehen? Uns in die Nischen reindrücken irgendwo, wo keiner hingeht? Diese Leute hatten das Gefühl, da ist nichts mehr übrig für die Israeliten. Gott hat dich nicht berufen, dir eine einsame Insel zu kaufen und das als christliches Einöd zu bezeichnen. Sondern er schickt uns in die Welt, wo Dunkelheit herrscht, wo Bedrängung ist, wo Menschen in Gebundenheit sind, wo es ihnen schlecht geht, wo die Herrschaft Gottes noch nicht sichtbar ist, wo die Liebe Gottes noch nicht durchgedrungen ist. Da schickt er dich und mich rein. Da bist du nicht der Erste. Da kommst du aber hin als ein Licht der Herrlichkeit Gottes. Am Anfang der 2000er Jahre hörte ich immer wieder von großen NGOs und Leitern da und Missionswerken, wie man die sozial-missionarische Karriereleiter nach oben geht. Und dachte mir, da bin ich ja Lichtjahre von entfernt. Bis mal ein, zwei Leute zu mir kamen und sagten, schau mal, die hier brauchen jemand, der hingeht. Und das hat mich total durchgerüttelt. Das war nie eine Offenbarung für mich. Und ich habe es getan. Und ich bin nicht adäquat ausgerüstet gewesen, aber ich habe Gottes Gnade gesehen und seine Macht erleben dürfen. Bei aller nicht genügend sein. Gott braucht nicht Leute, die alles im Griff haben. Er braucht Leute, die sagen, Herr, wirke du durch mich. Und er kann durch die einfältigsten Leute die wunderbarsten Dinge tun. Ein dritter Punkt. Wenn Furcht in unserem Leben ist, dann erfüllen wir unsere eigenen selbstbesiegenden oder selbstzerstörerischen Prophetien. Schau mal, in der Bibel erzählen die das so. Die Spione sagen, wir können es nicht, also das Einnehmen. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner. Stell dir mal vor, die Leute kommen zu dir und erzählen dir das. Was macht denn das mit dir? Ey, da geht's doch durch und durch. Wenn die haben es gesehen, ja, kein Weg. Keine Chance. Die hatten vollkommen recht. Wenn sie die Verheißungen Gottes nicht mehr glauben konnten, dann hatten sie praktisch schon verloren. Denn die Dinge, wo Gott dich hinschickt, die sind nicht mit menschlichen Möglichkeiten zu bewältigen. Natürlich, du ziehst dich an, da brauchst du nicht Gebet dazu, hoffe ich zumindest. Du isst, ja, du redest mit Leuten, du machst deine tägliche Arbeit, das sind alles Dinge, die du tust. Aber das geistliche Reich Gottes geht nur auf geistliche Weise. Und das kannst du mit deinem menschlichen Grips nicht in den Griff kriegen. Deswegen, wenn Gott dir eine Schau gibt, ist die viel größer, als was du als Mensch machen würdest. Aber er traut es dir zu, dass du bereit bist, dich von ihm führen zu lassen. Und er wird diese 90-95%, die du nicht kannst, tun. Das ist die Geschichte, quer durch das Wort Gottes, quer durch die Bibel. Das ist Apostelgeschichte bis heute. Wenn wir für Leute beten, dass sie gesund werden sollen, ja, sind wir das denn, dass wir die Leute gesund machen? Wer ist unter uns Arzt, dass er das könnte? Nein, wir wissen, wo die Quelle ist und wir bringen die Menschen zu Jesus und wir haben Glauben, dass er das bei ihnen tut. Da, wo Gott dich hingerufen hat, bist nicht du das, der alles im Griff hat, sondern du bist ein Instrument in der Hand Gottes. Und durch dich tut er Dinge. Aber es braucht Augen des Glaubens dafür. Du musst Dinge sehen können, die die anderen nicht sehen. Du brauchst einen Blick, den dir der Heilige Geist schenkt. Das ist nicht ein Wunschträumen, sondern etwas, was aus der Gegenwart Gottes entsteht. Wo du von ihm hörst, wo in einer ruhigen Minute er in dein Herz sprechen kann und er legt einen Samen hinein, der wächst in dem Maße, wie du ihm glaubst, bis es Zeit ist zu handeln. Meine Frage an dich, wie viel redest du über all die Katastrophen, die in dieser Welt sind, in unserem Land, was auch immer? Und wie viel redest du über die Verheißungen Gottes? Hör dir mal selber zu. Denn der Punkt ist auch, dass Gott mit uns etwas tun möchte, weil wir treu zu seinem Wort stehen. Und vor vielen Jahren, und da wart ihr als Gemeinde mit dran beteiligt, war ich in einer Bedrängungssituation. Und ich habe nicht gewusst, was als nächstes passieren wird. Und bevor Dinge passierten, sandte mir eine ganz liebe Schwester hier aus unserer Mitte eine Kurznachricht aus der Offenbarung. Und in diesem Vers steht Folgendes. Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Und das konnte ich erleben. Die Menschen, die die Tür zumachen wollten für mich, hatten keine Chance und sie sind wie Rumpelstilzchen gewesen, aber sie haben es nicht geschafft. Ihr habt hier gebetet und Gott hat die Tür aufgehalten, egal was irgendwer wollte. Und ich möchte, dass dieses Wort auch über dein Leben steht, weil du treu an meinem Wort festgehalten hast und meinen Namen nicht verleugnet hast oder wie es hier heißt, dich unerschrocken zu mir bekannt hast. Wann musst du das denn tun? Dann, wenn alle sagen, du spinnst ja. Was machst du hier? Wenn die Zweifel in dir nagen, ist das hier richtig? Sagst, aber du, Herr, hast gesagt und ich halte mich an dich. Du hast die Wahrheit. Ich glaube, dass du der Herr bist. Dann öffnet der Herr eine Tür, die niemand schließen kann. Das ist nicht eine Wunschtür, das ist auch nicht etwas, was andere Menschen tun können, sondern es ist etwas, wo Gott eingreift, weil du an ihm, an seinem Wort festhältst. Das muss über deinem Leben stehen. Sei du bekannt dafür, dass du treu bist zu seinem Wort, in der geistlichen Welt bekannt, dass du treu bist, an seinem Wort festzuhalten und dass du dich unerschrocken zu ihm stellst. Und Autorität kommt in dein Leben rein. Einen vierten Punkt möchte ich noch nennen. Wenn wir Furcht haben, verbreiten wir unsere Negativität auch an andere. Und ich habe es eben schon vorgegriffen, habe gesagt, hör mal deinem Reden zu. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ist auch ein biblisches Prinzip. Was dich beschäftigt, das ist dein Thema. Und ob du nun von Gott durchdrungen bist und Leben bringst, so kannst du genauso gut von Negativen sein und du kannst den Menschen die Perspektive des Glaubens nehmen. Achte auf dein Reden. Wir sind aufgerufen, Männer und Frauen des Glaubens zu sein und Gottes Worte zu reden. Wir würden kaputt gehen, wenn Gott uns ständig vorhält, was wir alles nicht können. Aber er hat es nicht nötig, das zu tun, sondern er sagt, er spricht Sünde an und dann sagt er, aber hier ist meine Hand, ich gehe mit dir diesen Weg. Und das wird sein, wenn du mir gehorchst und hier werden wir hingehen und das wird passieren. Ich werde mit dir sein, du wirst meine wunderbaren Taten sehen. Du wirst nicht zu Schanden werden, selbst wenn du durchs tiefe Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, es wird dir nichts anhaben. Das ist unser Gott. Und Gott hat uns nicht in dieses Jahr hineingestellt, damit wir den Finger heben und alles mies machen, sondern dass wir sagen, mit diesem Finger, wir haben jemand, Jesus, und du kannst ihn erleben. Und hier, schau mich an, ich lebe mit ihm. Geh mit mir mit. Starte eine Gebetsgruppe, starte einen Hauskreis, wenn du es nicht schon hast, wo ihr euch gegenseitig ermutigen könnt und erzählen, was die großen Taten Gottes sind und dass ihr für Dinge beten könnt, wo jemand einen Bedarf hat. Dieses Jahr ist nicht für Passivität. Dieses Jahr ist dafür da, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen. Und einen letzten Grund für Furcht möchte ich dir noch nennen. Wir sehen uns selbst als ungenügend an. Es passiert so schnell, dass ich nur auf mich gucke, ich mich meine mir, wir hassen uns alle vier, wo ich alles zu kurz gekommen bin. Ich habe euch schon gesagt, ich habe zum Beispiel nicht die Ausbildung, die ich gebraucht hätte, um viele Dinge in den letzten Jahrzehnten tun zu können. Ich habe studiert, ja, aber ich habe auch viel Murks gemacht. Ich erinnere mich am Anfang meiner beruflichen Karriere oder wie auch immer, nach dem Studium. 2 Wochen, nachdem ich in der Firma anfing, wurde ich krank, hatte eine Grippe und so ein Brummschädel. Ey, du kannst doch nicht 2 Wochen, nachdem du irgendwo anfängst zu arbeiten, sagen, jetzt bin ich eine Woche krank. Pff, geht nicht. Also habe ich mich durchgewühlt. Aber mein Blick ist so schmal geworden, dass ich eine Menge Fehler gemacht habe. Bin Freitag nach Hause, am Montag komme ich in die Arbeit. Eine Chefin, die mich zur macht. Alle Mitarbeiter schließen die Türen, wenn ich vorbeigehe. Oh ja, ich habe doch nur das Beste gemeint, aber ich habe was Schlechtes getan. Ich wollte sofort aufgeben. Ich darf mir da noch nicht mal kündigen, da gehe ich einfach nicht mehr hin. Und dann, wie wir halt Mütter so sind, meinte sie, bist du sicher, dass das der richtige Schritt ist? Meinst du, dass Jesus möchte, dass du aufgibst? Ey, ich habe diesen Abend, am Montagabend, den habe ich echt gegrübelt und mit mir im Ringen gestanden. Und dann dachte ich mir, gut, das Einzige, was ich tun kann, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich gehe hin und entschuldige mich und ja, schau, was dann passiert. Und ich gebe mein Bestes, es wieder gut zu machen. Nächsten Tag bin ich hin, habe es auch gemacht. Sichtbar war da nicht viel Reaktion. Die Türen gingen weiter zu, die Leute haben aufgehört zu reden, wenn ich am Zimmer vorbeiging. Es war echt eine grausame Zeit. Aber weißt du, wenn du im Herrn gehst, dann geht es nicht nur darum, dass du alles im Griff hast, sondern er gibt dir Gunst. Bei sich und bei Menschen. Ein halbes Jahr später wurde mir die Abteilung anvertraut, dem Typen, der am Anfang alles verhauen hat. Und das war nicht, weil ich so perfekt bin, aber weil ich innen drin einen Halt hatte, der größer war. Und diesen Halt nennt man Resilienz im Neudeutsch, Widerstandskraft. Die Widerstandskraft hängt nicht von deinen Umständen ab, sondern von dem, was da innen drin ist. Ich arbeite ja mit Kindern und diese Kinder kommen aus Situationen, die schwierig waren und ihnen viel Angst gemacht haben und ich kann sie nicht bewahren vor nächsten Situationen, die auch wieder Angst machen. Aber ich kann ihnen helfen, dass sie ein bisschen stärker werden innen drin, dass sie in der nächsten Situation der Angst standhafter sein können. Und diese geistliche Resilienz, Widerstandskraft, ist deine Beziehung mit dem Vater im Himmel. Es ist, dass du weißt, wer du bist. Wir haben das vorhin gesungen, sehr schön. Wir haben das mehrfach wiederholt, wie wenn es ein prophetisches Wort über den Tag wäre. Zu wissen, wer ich durch Jesus bin und wozu er mich berufen hat. Das macht dich stark, nicht die Umstände, die passen. Und ich möchte dich da herausfordern, an einen Gott zu glauben, der größer ist als alles andere. Und ich lese euch den Epheser mal vor hier. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Du magst nicht genügen, aber das ist unwichtig. Du bist alles, was es braucht, damit Gott durch dich wirken kann. Und er wird deinen Blick ändern, weg von dir, hin zu dem, wer er ist und was er durch dich tun möchte. Deine Zukunft hat erst begonnen. Ich sage das hier immer wieder. Wir haben eine Ewigkeit, wo Gott mit uns Dinge tun wird, wo er dich und mich einsetzen wird, nicht nur hier auf der Erde. Aber hier fangen wir an, ihn kennenzulernen und zu erleben, wer er wirklich ist. Einen Weg im Glauben zu gehen. Ich möchte dich herausfordern. All diese negativen Punkte, die ich erwähnte als Furcht, sie müssen nicht Geschichte für dich in 2023 werden. Sondern du kannst dieses Jahr mit Augen des Glaubens sehen. Das hat nichts mit Schönfärberei zu tun oder positivem Denken, sondern du gründest dich auf Gottes Aussagen über dich. Und wie kannst du das tun? Du tust es, indem du mal die Verheißungen Gottes, die er dir in deinem Leben gegeben hat, wieder rauskramst und liest und darüber nachdenkst. Oder du nimmst das Wort Gottes, fängst an zu lesen und bittest ihn, dass er zu dir spricht. Manche machen das so am Anfang des Jahres, des neuen Jahres, dass sie eine Zeit mit Gott haben, um zu hören, was Gott ihnen sagen möchte, mitgeben möchte für dieses Jahr. Das Jahr ist für Gott nicht so wichtig, aber für uns. Und er weiß das und er handelt auch so. Das zweite ist, dass du diese Dinge, die Verheißungen vor Gott laut ausbetest. Nicht nur hier oben in deinem Hirn, da hat er gesagt, zack, ist weg. Nein, du sprichst es. Das braucht ein bisschen länger, bis es gesagt ist. Und du hörst dir selbst zu. Das ist manchmal ganz komisch, wenn man sich selber zuhört. Aber es sind ja auch Gottes Aussagen. Aber du wirst merken, dass etwas in deinem Inneren passiert, weil die Wahrheit dich frei macht. Und Gottes Verheißungen machen dich frei. Du siehst noch nichts in deinen Umständen, aber da innen drin passiert was. Und das Dritte, verfasse mal ein Glaubensstatement oder Manifest oder wie du das nennen willst und sage, schreib dir es auf, ich glaube, dass der Herr in 2023 mit mir gehen wird und dass sein Wort, was er mir gegeben hat, und du kannst das einfügen, was er gesagt hat, dass er es umsetzen wird. Und ich, Klammern, mein Haus, wir werden dem Herrn folgen. Und Herr, egal ob es oben ist oder unten, du bist derselbe. Nimm dir den Psalm 23, da geht es nicht um die Höhen, da geht es um das tiefe Tal und durch Beklemmung. Aber da heißt es auch, David betet, du bereitest mir einen Tisch, wo? Im Angesicht meiner Feinde. Ey, die kommen auf dich zu und Gott hat nichts Besseres im Sinn, als dir dann einen Tisch zu bereiten. Setz dich mal hin und genieße. Warum? Weil er dein Schutzschild ist. Du brauchst Augen des Glaubens. Und als letzten Schritt, weißt du, Furcht kann man nur durch Bewegung überwinden, nicht durch Wegdiskutieren. Tu einen Schritt im Glauben. Wenn du etwas weißt, was Gott in dein Leben gelegt hat, dann tu es. Oder wenn du schon gegangen bist, aber wieder zurück, dann geh von den Herrn her, sollte ich da wieder einen Fuß hinsetzen. Mach einen Schritt im Glauben. Investiere. Ruf jemand an, mit dem du eine Beziehung wieder in Ordnung bringen willst. Du weißt nicht, wie das ausgeht. Investiere finanziell da, wo du sagst, das hatte Gott mir doch schon mal aufs Herz gelegt. Geh und an einen Ort, wo du eigentlich innerlich hingehen wolltest, du musst dort noch keinen Dienst tun, geh aber mal betend spazieren in diesem Straßenzug. Und lass es wirken, was das Herz Gottes für diese Gegend ist. Bist du kreativ? Überlege dir, wie du anderen Menschen mit deiner Kreativität dieses Jahr dienen kannst, und zwar in den nächsten Monaten. Und so viel mehr. Sei jemand, der im Glauben geht und Augen des Glaubens hat. Lass uns zusammen beten. Wollt ihr kurz aufstehen, bitte? Lieber Vater, wir kommen zu dir durch den wunderbaren Namen Jesus. Und wenn es Jesus nicht gäbe, dann hätten wir diese Möglichkeit nicht. Und was für ein Vorrecht ist es, dich, Jesus, kennen zu dürfen und durch dich eine offene Tür zum Vater zu haben. Und Herr, wir brauchen deine Perspektive. Herr, wir legen vor dir am Kreuz all die Bedrückung nieder, die wir mit uns schleppen. All das Ungenügen in meinem Leben, all die Hindernisse, die ich sehe in meiner Familie, Arbeit, Gesundheit, Finanzen, politischen Dingen, gesellschaftlichem Durcheinander. Alles lege ich vor dich hin und ich bete, dass du mir statt dem steinernen Herzen ein fleischernes Herz gibst, das für dich pulsiert, das voller Leben ist und das Göttliche verdauen kann und aufsaugen kann. Herr, ich möchte durchdrungen sein in meinen Gedanken, in meiner Seele, meinem Herzen mit der Liebe Gottes und mit deinem wunderbaren Reden. Herr, du bist nicht am Ende deines Lateins, sondern du hast dein Wort schon vorher gegeben und es wird sich erfüllen. Herr, und wir möchten als Gemeinde, als Einzelne dieses Jahr 2023 dir weihen. Es ist das Jahr des Herrn und es ist ein Jahr, an dem wir die Güte und Größe Gottes erleben werden. Und wir werden sehen, wie Gott in unserem Leben als Gemeinde Wunderbares wirkt. und wie Dinge passieren, an die wir noch nicht mal zu träumen gewagt hätten. Herr, wir segnen unsere Städte, wo wir herkommen, unsere Orte, dass sie Orte des Heils sind und des Friedens und dass in diesen Orten lauter Oasen entstehen, wo man zur Ruhe kommt und Erholung erlebt, wo die Menschen Ruhe und Frieden finden können. Herr, und wir wollen sehen die Taten Gottes. Herr, wir haben Hunger danach. Und Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns führt und leitet und den Heiligen Geist, der uns jeden Tag ermutigt und ermahnt, dran zu bleiben. Und Herr, ich segne deine Gemeinde in Jesu Namen, Herr, dass jede und jeder Einzelne in diesem Gehorsam zu dir und ohne Menschenfurcht in diesem Jahr weitergehen kann. In Jesu Namen. Amen.